Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Auf der Erde kann man leben, aber kann Leben die extremen Bedingungen im Weltraum ungeschützt überstehen? Es sieht so aus und wir sprechen gleich drüber. Außerdem beleuchten wir heute eine Bewegung, die schon viele erfasst hat. Sie vermessen ihren eigenen Körper, und zwar laufend. Aber darin stecken einige Tücken und Gefahren. Das alles und noch einige Themen mehr der nächsten halben Stunde Wissenschaft, heute mit Stefan Geier. Wie kann man testen, wie widerstandsfähig Leben im Weltall ist? Das Einfachste ist, man fliegt selber hin, zur internationalen Raumstation zum Beispiel oder zum Mond. Aber eine Raumkapsel oder ein Raumanzug bieten natürlich viel Schutz. Eine andere Möglichkeit, man nimmt Bausteine des Lebens, das Erbgut zum Beispiel, die DNA, packt sie gut ein, klebt sie an die Außenhülle einer Rakete. Und genau das haben Schweizer Forscher gemacht. Sie wollten herausfinden, wie das Erbgut die extremen Bedingungen übersteht, beim Start, im Weltraum selbst und vor allem beim Wiedereintritt. Frage an meinen Kollegen Florian Hildebrand: DNA im Weltraum, ist die noch brauchbar nach dieser Reise?
War brauchbar, immerhin 35% dieser DNA hat die Erhitzung auf 1000 Grad überstanden. Allerdings muss man sagen, die Rakete ist in einem relativ flachen Winkel in die Erdatmosphäre eingedrungen. Wäre sie in einem steileren Winkel in die Erdatmosphäre gekommen, dann wäre die Hitze auch größer gewesen, bis 2000 Grad. Und ob die DNA dann überlebt hätte, ist eine offene Frage.
Das war jetzt ein Spezialversuch, aber nicht der erste dieser Art.
Nein, es gibt eine ganze Menge von Laborversuchen, auch einige schon im Orbit. 2010 hat es einen berühmten Versuch gegeben, Bärtierchen, das sind so ganz kleine Wesen, die zwischen Wasser und Trockenheit leben, die hat man auf einer Rakete kosmische Strahlung und im Vakuum ausgesetzt, auch der Wasserlosigkeit, was für diese Tiere ja sehr schwierig ist. Etliche haben überlebt, trotz Feuchtigkeitsmangel. Es gibt auch eine ganze Menge von Sporen, botanischem Samen, der resistent gegen Kälte, Trockenheit und Strahlung ist. Und es hat einen unfreiwilligen Versuch gegeben auf einer Apollo-Mission. In den 70er Jahren hat man eine Kamera vergessen. Die wurde dann bei der nächsten Mission wieder zurückgeholt vom Mond. Nachher dann auf der Erde untersucht und da hat man festgestellt, da gibt es ja Bakterien drauf, die auch noch intakt sind. Bakterien, die praktisch von der Erde auf den Mond und wieder zurücktransportiert wurden.
Das heißt, es ist also durchaus möglich, dass Leben oder Grundbausteine des Lebens diese extremen Bedingungen überstehen und auch das Leben im All überdauern.
Ja, es gibt also ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ist das Leben möglicherweise als Mikroorganismus auf einem Meteorit vom Mars auf die Erde geritten gekommen oder in verschiedenen Himmelskörpern gibt es ja Vorstufen des Lebens, die also auch jahrelange Reisen durchs Weltall übersteht, um dann möglicherweise auf der Erde sich weiterzuentwickeln.
Was muss ich denn aushalten, wenn ich als Lebensform, egal welcher Art, mal im All unterwegs bin?
Ja, nehmen wir folgenden Fall an. Auf dem Mars stürzt ein großer Brocken ein. Eine Menge Material fliegt in die Marsatmosphäre. Nehmen wir einen Brocken, der ist so schwer und fliegt so hoch, dass er der Schwerkraft des Mars entkommt, ist also dann im Weltraum vielleicht Monate, Jahre unterwegs. Heißt Vakuum, keine Feuchtigkeit, keine Luft, zum Teil extreme Kälte und jede Menge kosmische Strahlung. Das heißt, es auszuhalten für diesen Mikroorganismus, der auf dem großen Brocken ist. Der wendet sich also in Richtung Erde, hat diese 1000 bis 2000 Grad Eintritt in die Erdatmosphäre überstanden, schlägt dann ein und dann muss er aber in einer habitablen Zone auftreffen, das heißt in eine Zone, wo er sich dann weiterentwickeln kann.
Gibt es denn Lebensformen, die Ihr Gedankenexperiment überstehen können?
Es gibt Vorstufen des Lebens, die auf Meteoriten vom Mars gekommen sind, die hat man in der Antarktis gefunden und sie waren also durchaus noch aktiv, wären also sozusagen zur Lebensbildung fähig gewesen.
Drehen wir doch das Ganze mal um. Solche Hardcore-Mikroorganismen könnten ja auch von der Erde aus Richtung All unterwegs sein.
Ja, es gibt einen NASA-Forscher, Christopher McKay, der behauptet, 1976 sind die ersten Missionen auf dem Mars gelandet, Viking-Sonden waren es, und alle weiteren Missionen haben Lebensformen mitgebracht. Erst vor ein paar Monaten, anderes Beispiel, ist auf der Oberfläche der Internationalen Raumstation der Bacillus pumilis entdeckt worden. Ein Fungizid, also praktisch ein Pilztöter, der bei Menschen zu Blindheit führen kann. Deswegen werden heute alle Sonden und Roboter-Rover, die auf Himmelskörpern abgesetzt werden, in Reinsträume zusammengebaut, damit eben da keine bakterielle Infektion sozusagen auf diesem fremden Himmelskörper geschieht. Gelingt aber nicht immer. Und es gibt auch so ein paar Weltraumnationen, die sich nicht so genau an diese Regeln halten.
Das heißt, im Endeffekt ist es normal, dass wir Mikroorganismen exportieren?
Normal würde ich nicht sagen, aber leider wohl unvermeidlich. Es gibt ja auch die Frage, soll man den Kosmos, soll man so umgebenden Himmelskörper praktisch vor unserem Leben schützen, in abiotischer Weise. Es geht natürlich ein bisschen auch um diese Peinlichkeit. Wenn ich also mit einer Mission irgendwo hinfliege, dort Untersuchungen mache, dann die nächste Mission entdeckt rein zufällig Bakterien, alles schreit Hurra, es gibt Leben im Weltall, dann hole ich dieses Leben auf die Erde und stelle fest, das sind ja Bakterien, die wir in der vorherigen Mission mitgebracht haben.
Das Ganze mit Milliardenaufwand.
Das Ganze mit Milliardenaufwand. Es geht allerdings auch um diese Grundüberlegung, was ist eigentlich überhaupt Leben? Was hält es aus? In welcher Umgebung ist eigentlich dieses Leben entstanden? Als Menschen haben wir eine relativ eingeschränkte Sicht. Und schon auf der Erde haben wir ja Lebensformen, die unter sehr, sehr extremen Bedingungen, in großer Hitze, in großer Kälte, unter Ausschluss von Luft, von Sauerstoff existieren können. Diese Untersuchungen sind auch Teil davon, sozusagen unsere Vorstellung vom Leben etwas auszuweiten.
Auf jeden Fall ist das Leben sehr robust, auch im Weltall. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Florian Hildebrandt.
Gerne.
Wie viele Schritte sind Sie heute schon gegangen? Wissen Sie nicht? Dann vielleicht zumindest, welchen Blutdruck Sie gerade haben. Auch nicht. Dann geht es Ihnen wie mir. Aber immer mehr Menschen finden Gefallen daran, ihren Körper laufend zu vermessen, die Daten aufzuzeichnen, zum Beispiel mit einer kleinen Uhr am Handgelenk. Sie wollen ein umfassendes Bild vom Zustand ihres Körpers. Sich selbst vermessen. Quantified Self heißt diese Bewegung. Warum macht man das? Neben dem Interesse am eigenen Körper kann es ganz unterschiedliche Gründe haben.
Die drei Typen von Self-Trackern sind zum einen ja Leute, die medizinische Gründe haben, also die irgendwie Blutdruck, Blutzuckergewicht aufzeichnen müssen. Die zweite Gruppe sind Leute, die aus dem Sportbereich kommen und dadurch zum Beispiel ihre Leistung steigern wollen. Ja, und die dritte Gruppe, das sind so eher Technikfreaks, die sich einfach alle neuen Technologien gerne angucken.
Andreas Schreiber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist einer von diesen Self-Trackern. Er bezeichnet sich als eine Mischung aus medizinischem Nutzer und Technikfreak. Nach einem Schlaganfall vor 5 Jahren begann er, seinen Blutdruck elektronisch aufzuzeichnen. Und er fand Gefallen an der Technik. Mit Apps auf Smartphones und Tablets vermessen Anhänger der Quantified Self-Bewegung wie Andreas Schreiber ihren eigenen Körper. Es wird gemessen, was gemessen werden kann. Körpertemperatur, Schritte, Blutdruck, Blutzucker, Kaffeekonsum, Stimmung, Schlafverhalten, Hirnströme, einfach alles.
Das Spannende ist ja, dass wenn man die Daten über sich selber aufzeichnet, ja, Erkenntnisse kriegen kann, die auch einen nur selber betreffen. Ja, ich habe zum Beispiel von mir auch, dass man dann sagt, ja, wenn man viel Kaffee trinkt oder so, dann kann man schlechter schlafen. Das habe ich halt auch mal nachgeprüft. Also ich zeichne halt meinen Schlaf auf und die Schlafqualität und auch meinen Kaffeekonsum. Und da habe ich zum Beispiel keinen Zusammenhang festgestellt, dass ich jetzt weniger lange schlafen kann oder schlechter schlafe, wenn ich jetzt deutlich mehr Kaffee trinke.
Apple und Google sind die größten Anbieter von sogenannten gesundheitsbezogenen Apps. Dazu gehören Fitness- und Lifestyle-Software, genauso wie Apps zu Medizin und Ernährung. Mehr als 190.000 solcher Anwendungen boten die beiden Unternehmen 2013 auf ihren Plattformen an. Jeden Monat kommen auf dem gesamten Markt geschätzt 1.000 neue Apps hinzu. Der Mediziner Urs Vito Albrecht von der Medizinischen Hochschule Hannover erklärt den Trend.
Die Quantified Self-Bewegung bekommt ja Auftrieb durch jetzt Mobilgeräte und das liegt daran, dass die eben einen Komfort bieten, den es vorher so nicht gab. Und zwar ist es jetzt unkompliziert möglich, diese Daten von sich selbst zu erheben und zu verwalten. Und was es natürlich besonders attraktiv macht, ist, dass dann sämtliche Werte zusammengeführt werden können, ohne dass man das jetzt selbst machen muss, sondern das macht ja eben halt die Maschine. Und auch Daten aufbereitet werden. Sie werden ja in Form von Graphen dargestellt, also es ist nett anzusehen.
Der technikbegeisterte Andreas Schreiber schaut seine Daten aber nicht nur selbst an. Er druckt die Daten mit seinen Blutdruckwerten regelmäßig aus und zeigt sie seinem Arzt. Außerdem hat eine Schrittzähler-App seine Gewohnheiten geändert.
Da habe ich dann tatsächlich mein Leben ein bisschen geändert, indem ich einfach versucht habe, im Alltag mich mehr zu bewegen. Zum Beispiel, dass ich einfach bei der Straßenbahn oder U-Bahn eine Station später eingestiegen bin, als ich eigentlich musste, oder eine Station früher ausgestiegen bin und den Rest gegangen bin, einfach um jetzt noch mehr Schritte zu bekommen.
Die Quantified Self-Bewegung wurde 2007 von 2 Amerikanern aus San Francisco gegründet und erhält immer mehr Zulauf. Mehr als 100 Gruppen weltweit gibt es inzwischen. Sie treffen sich regelmäßig, um Erfahrungen auszutauschen. Auch in deutschen Städten wie München, Berlin oder Hamburg. Ob solche Apps aber tatsächlich gesünder machen, das weiß bislang noch niemand. Denn bisher fehlen aussagekräftige Studien dazu. Eins aber ist jetzt schon klar: Die Datenmenge, die dabei entsteht, ist enorm. Und zum Beispiel für Krankenversicherungen von hohem Wert. Gerade erst hat die Generali-Versicherung angekündigt, ihren Versicherten günstigere Prämien und Gutscheine anzubieten. Und zwar dann, wenn die Kunden über eine App ihre Fitness- und Ernährungsdaten einschicken und so einen gesunden Lebensstil beweisen. Franz Porschold von der Universität Ulm, ein Pionier der klinischen Ökonomik, hat bei diesem Angebot Bedenken.
Das ist zunächst mal ein guter Gedanke. Wenn Sie aber die Datensicherheit ins Auge fassen, dann ist das Problem ungelöst. Ich kann bloß an das Beispiel des Handys der Kanzlerin erinnern. Da dachte man im Bundeskanzleramt auch, dass die Daten sicher sind. Daran sollte man denken, dass jede Form der Datenübertragung ein Risiko beinhaltet.
Ob dieses Risiko die Chancen, die die Selbstvermessung mit sich bringt, überwiegt, diese Frage bleibt vorerst noch unbeantwortet.
Gilda Sahebi über die Selbstvermessung des Körpers. Das Ganze kann also schnell mehr werden als nur Privatspaß. Aber versuchen wir, die Gefahren mal einzuordnen. Mit Peter Schaar, lange Jahre Bundesbeauftragter für den Datenschutz, heute Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Herr Schaar, Sie haben mir verraten, Sie haben sich gerade selbst so ein Gerät gekauft. Warum?
Also ich will einfach mal versuchen, was das mit mir macht und was ich damit mache. Und ich habe ja auch immer die Möglichkeit, das wieder abzunehmen.
Wenn Sie jetzt beim Joggen Ihre Schritte zählen oder Ihren Blutdruck messen und das mit anderen möglicherweise sogar vergleichen, wen sollte das noch interessieren?
Naja, also es kann natürlich sehr viele interessieren. Das kann die Versicherung interessieren. Es kann den Arbeitgeber interessieren. Es kann sogar Strafverfolgungsbehörden interessieren, wenn es darum geht, den Aufenthaltsort und die Aktivitäten einer Person nachzuweisen oder den Scheidungsanwalt. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten.
Bleiben wir bei den Versicherungen. Was glauben Sie, wo könnte dieser Trend hinführen, wenn die mehr Daten über meine persönlichen Körperdaten zum Beispiel bekommen?
Also erstmal führt es dazu, dass man dann, wenn man entsprechende Aktivitäten macht, wenn man viel geht, wenn man gesund lebt, ansonsten auch und die Vitalwerte schön sind, dass dann die Versicherung einen Beitragsnachlass einem gibt oder irgendein Geschenk. Das hört sich gut an.
Bedeutet gut,
aber,
ja.
Ja, aber es bedeutet umgekehrt, dass diejenigen, die sich nicht vermessen lassen und die sich vielleicht nicht so gesund verhalten, weil sie es vielleicht auch nicht können, mehr zahlen müssen, selbst wenn sie das erstmal nicht merken, denn sie finanzieren natürlich das Gesamtpaket mit.
Sagen wir mal, ich habe eine schlimme Krankheit, die sonst niemand kennt. Könnte man sich auch vorstellen, dass ich damit erpresst werde?
Soweit das damit dann entsprechend aufgezeichnet würde, eine solche Krankheit, oder sich entsprechende Symptome nachweisen ließen, dann könnte das natürlich auch direkt missbraucht werden. Die größere Angst habe ich allerdings eher vor dem zweckgemäßen Gebrauch, der dazu führt, dass dieser Anpassungsdruck immer stärker wird für ein vermeintlich oder tatsächlich gesundes oder sonst wie korrektes Verhalten. Mhm. Und das schränkt natürlich unsere Freiheit ein, führt letztlich auch dazu, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht dazu in der Lage sind, zu joggen, also denken Sie an den Rollstuhlfahrer, oder die sehr viel arbeiten müssen und deshalb auch nicht dazu kommen, die entsprechenden Übungen immer zu machen, dass die dann entsprechend auch Nachteile haben. Und last but not least können die Daten ja auch verkauft werden an pharmazeutische Unternehmen oder an sonstige interessierte Dritte. Also etwas ist zumindest nach US-Recht durchaus zulässig. Und das führt dann dazu, dass man dann auch sehr weitgehend gebrandmarkt werden kann als Kranker oder als potenzieller Kunde für genau solche Arzneimittel.
Das heißt, im Wesentlichen passiert dann genau das Gleiche, was heute schon im Internet passiert. Man versucht, Profile zu erstellen von Nutzern und die dann entsprechend gut mit Werbung zu versorgen oder in dem Fall eben, Sie sagen, in ihre Freiheit einschränken?
Also in der Konsequenz schon. Und das ist ein Zwang zu korrektem Verhalten, der letztlich weit über den Einzelnen hinausgeht und der auch dazu führt, dass diese Daten mit völlig anderen Daten verknüpft werden können. Die sind ja nicht isoliert, sondern
zum Beispiel?
Also im Internet gibt es viele Unternehmen, die uns tracken, wenn wir Webseiten aufrufen oder wenn wir Suchanfragen eingeben. Wenn diese Daten zusammengeführt werden, dann wird dieses Persönlichkeitsprofil noch genauer.
Das heißt, würden Sie sagen, Herr Schaar, diese Daten können mir gefährlich werden, so wie wenn ich unbedacht Bilder bei Facebook einstelle zum Beispiel?
Also natürlich, ich habe schon von Fällen gehört, wo dann die Daten, ohne dass es den Leuten bewusst war, von solchen Fitness-Trackern in Facebook übertragen wurden. Mhm. Und die Person war völlig ahnungslos und hat dann festgestellt, das System hat das quasi autonom gepostet und alle Welt konnte das nachvollziehen.
Das heißt, würden Sie fordern, dass der Umgang mit diesen Sachen geregelt werden muss, gesetzlich, oder muss nicht einfach nur jeder Einzelne sich einfach entscheiden, ob er dieses Risiko in Kauf nimmt oder das einfach lässt?
Also man weiß ja, wenn man so ein Gerät installiert, gar nicht, wo die Daten landen. Ich habe das gerade jetzt ja selber nachvollzogen. Mhm. Es ist völlig unklar, wo die Daten wirklich landen. Es ist völlig unklar, wer darauf Zugriff hat. Da ist eine amerikanische Flagge abgebildet, sodass ich davon ausgehe, dass diese App, die teilweise auch in englischer Sprache ist, diese Daten irgendwo in die USA überträgt. Wenn das der Fall ist, werde ich dieses Armband sicherlich nicht tragen.
Trotzdem, Sie haben sich jetzt auch so ein Ding gekauft, nur für Testzwecke. Aber was raten Sie mir denn? Was kann ich tun, um dieses Risiko wirklich zu vermeiden?
Also entscheidend ist, dass die Daten letztlich nur mir zur Verfügung stehen und dass sie wirklich nur auf Gerätschaften gegebenenfalls gespeichert werden, über die ich die Kontrolle ausübe. Aber hundertprozentig sicher sein kann ich mir dessen natürlich nicht. Also insofern muss man da wirklich mit einer erheblichen Vorsicht rangehen.
Sich selbst zu vermessen kann Spaß machen, aber es steckt auch einiges an Risiko drin, wenn die Daten nach außen gehen vor allem. Das waren Einschätzungen von Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für den Datenschutz. Vielen Dank, Herr Schaar.
Herzlichen Dank meinerseits.
IQ. Meldungen aus Wissenschaft und Forschung.
Die hat heute Veronika Bräse mitgebracht und sie startet mit einer Entdeckung, auf die Forscher schon lange gewartet haben.
Es geht da um ein bestimmtes Silikat, ein Mineral, das man entdeckt hat. Mhm. Das ist deshalb so wichtig, weil das Erdinnere zu 38% daraus besteht. Aber erst jetzt ist die Analyse des wichtigen Silikats möglich.
Aber wenn es so viel davon gibt, wenn es so weit verbreitet ist, warum hat es dann so lange gedauert?
Also das ist halt nur im Erdinneren verbreitet und keine Bohrung reicht so weit runter. Mhm. Und es gab auch keinen Vulkanausbruch, der das Silikat je nach oben befördert hätte. Und jetzt hat man es durch Zufall entdeckt. Ein Meteorit enthält dieses Mineral.
Und wie sieht es aus?
Also außen ganz normal wie so ein Steinbrocken, aber innen die kristalline Struktur, das haben Forscher mit Röntgenstrahlen untersucht, das ist dann so ein würfelförmiges, kantiges Gebilde. Mhm. Es soll übrigens so heißen wie der Mentor des Forscherteams, Percy Bridgman. Und naja, vielleicht ist ja das bald in aller Munde, dieser Begriff, weil es eben der Stoff ist, der die Welt im Innersten zusammenhält.
Nächstes Thema. Warum schlappern Hunde und Katzen beim Trinken?
Amerikanische Forscher wollten das wissen und haben deshalb die Hunde und Katzen gefilmt, wie sie getrunken haben. Und ihre Feststellung, naja, diese Tiere sind einfach fürs Trinken vollkommen ungeeignet. Mhm. In der Schnauze hat sich in der Evolution das so entwickelt, dass sie eben der räuberischen Lebensweise Rechnung tragen. Also sprich, sie können damit das Maul weit aufreißen, sie können Beute packen, totbeißen, aber trinken, das geht halt nicht so gut. Raubtiere können im Mundraum keinen Unterdruck erzeugen, um das Wasser einzusaugen. Das ist das Problem dabei.
Okay, das heißt, sie müssen schlabbern.
Ja, sie schlabbern und die Hunde ganz konkret machen das so. Die schlagen mit der Zunge aufs Wasser auf und ziehen dann die Zunge ganz schnell wieder zurück. Mhm. Die Katzen machen es so ähnlich. Die legen die Zunge ein bisschen sanfter und flacher auf das Wasser auf und ziehen sie dann auch ruckartig zurück. Und durch dieses Zurückziehen entsteht so ein Trägheitsmoment. Und das Wasser bleibt dann für einen Augenblick unter der Zunge hängen. Das ist also eine Wassersäule, die da hängen bleibt. Mhm. Und so kommt das Wasser ins Maul. Also sie spielen mit diesem Trägheitsmoment und damit können die Raubtiere Flüssigkeit aufnehmen.
Und dann wissen Sie noch Neues über James Watson, einen der bekanntesten Wissenschaftler des vorigen Jahrhunderts.
Er ist einer der Entdecker des menschlichen Erbguts, der Watson, der hat die DNA entdeckt und er ist ein Pionier der Wissenschaft und jetzt mit 86 Jahren wird er vielleicht auch noch zum Pionier im Auktionshaus Christie's in New York, weil er will nämlich noch zu Lebzeiten seine Nobelpreismedaille versteigern lassen.
Und das hat noch kein Nobelpreisträger vor ihm gemacht?
Also kein Lebender. Die Medaille seines Kollegen Francis Crick wurde vergangenes Jahr versteigert, aber Crick ist vor 10 Jahren gestorben. Also das hat man posthum versteigert.
Und wie viel Kohle hat Cricks Medaille zum Beispiel eingebracht?
Also damals 2,2 Millionen Dollar. Bei Watson rechnet man mit ein bisschen mehr. Das Auktionshaus denkt, dass es so 3,5 Millionen Dollar einbringen wird. Er wird aber das Geld nicht ganz selber behalten, sondern zum Teil der Forschung stiften.
Also doppelter Preis, Preisgeld und Auktionserlös. Vielen Dank, Veronika Bräse, war das für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Jetzt ist es 18 Uhr und 25 Minuten. Es gibt Phänomene, die fallen einem im Alltag nicht groß auf, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, dann kann man sie sich nicht erklären. Das sind oft banale Dinge und heißt für uns von IQ, jetzt wollen wir es erst recht wissen.
Achtung, Physik. Aeneas Roch experimentiert.
Wer Kaffee trinkt, bekommt es mit spannender Physik zu tun. Alles, was man machen muss, ist sich ein bisschen ungeschickt anstellen und kleckern. Und schon beginnt ein spektakulärer Effekt aus der Fluiddynamik. Ich treffe mich mit Physikprofessor Metin Tolan zum Kaffee trinken. Ich meine natürlich zum Experimentieren.
Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie gekleckert haben, aber auf Ihrer Untertasse befindet sich ein getrockneter Kaffeefleck.
Ja, das ist ein Kaffeefleck, da ist offenbar Kaffee eingetrocknet, da ist ein Tropfen auf die Untertasse gekommen. Das Erstaunliche daran ist nur,
dass Sie gekleckert haben.
Nicht, dass ich gekleckert habe, das passiert häufiger, aber das Erstaunliche am Fleck ist, dass man den Fleck so schön sieht und dass offensichtlich am Rand des Flecks sich kleine Teilchen, die sich im Kaffee befinden, vornehmlich angelagert haben, während in der Mitte des Flecks eigentlich ziemlich wenig von diesen Teilchen zu sehen ist.
Das sieht man nicht nur bei Klecksen auf der Untertasse, sondern auch bei dem Rest, der in der Kaffeetasse trocknet und bei dem Abdruck der Tasse auf dem Tisch. In der Mitte ist der Fleck immer blass oder gar nicht mehr da, außen ist er dunkel. So ein Kaffeetropfen stoppt an einem Punkt, an dem es für ihn energetisch günstig ist, an irgendeiner mikroskopischen Unebenheit an der Tasse oder auf dem Tisch. Wenn er jetzt verdunstet, bleiben braune Schwebeteilchen zurück. Aber er verdunstet nicht gleichmäßig, erklärt Metin Tolan.
Wenn der Kaffee verdunstet, im Wesentlichen das Wasser aus dem Kaffee verdunstet, und man hier so einen kleinen Fleck zum Beispiel hat, dann hat der ja sehr viel Rand und relativ wenig Mitte bei so einem kleinen Fleck. Mit Rand meine ich jetzt also den ganzen Randbereich. Das heißt also, wenn da jetzt die Flüssigkeit verdunstet, geht relativ viel Material vom Rand weg und relativ wenig aus der Mitte. Das heißt, um die gleichmäßige Höhe des Kaffeetropfens zu halten, muss das Material von der Mitte nach außen fließen.
Kaffee fließt von der Mitte nach außen an den Rand nach. Und die braunen Schwebeteilchen wandern mit. So entstehen die typischen Ringe, außen dunkel, innen blass. Dieser spannende Effekt wurde erst vor ein paar Jahren von Physikern erklärt, im Fachmagazin Nature.
Technologisch ist das natürlich von riesiger Relevanz.
Wie Sie mit Ihrem Kaffee gekleckert haben, oder?
Nicht, wie ich mit meinem Kaffee gekleckert habe, aber stellen wir uns jetzt mal vor, das ist nicht Kaffee, sondern eine Farbe. Und wir wollen eine große Fläche anstreichen. Dann ist es natürlich so, dass ich es gerne hätte, dass die Farbpigmente sich gleichmäßig verteilen auf der Fläche. Wenn wir jetzt allerdings eine Farbe hätten, bei der die Farbpigmente zu den Rändern gehen.
So wie beim Kaffee, dann wird außen die Farbe dicker sein als in der Mitte.
Genau. Deswegen muss man durch die Form der Farbpigmente hier dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Denn wie der Fleck letzten Endes aussieht, hängt extrem davon ab, welche Form die Schwebeteilchen haben.
Diese Schwebteilchen im Kaffee sind im Wesentlichen kreisförmig. Wenn man die unter das Mikroskop legen würde, würde man so kleine Kügelchen sehen. Dann gehen die auch nach außen. Man hat jetzt festgestellt, wenn es längliche Teilchen wären, also so kleine Nadeln, dann würden die nicht nach außen gehen.
Dann verhaken die sich oder bleiben die unterwegs liegen?
Auf dem Weg nach außen würden die sich verhaken und würden relativ gleichmäßig den Fleck ausfüllen. Da hat man doch systematische Experimente gemacht, um das herauszufinden.
In dieser Kaffeepause habe ich gelernt, Kleckern ist physikalisch hochkompliziert und es kann helfen, bessere Farben und Lacke zu entwickeln.
Die magischen Kaffeeringe. Dieses und andere Experimente finden Sie zum Nachhören und Herunterladen auch bei uns auf der Homepage bayern2.de. Und damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.